Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge Welle Hum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und ja, heute gibt es eine Doppelladung. Wenn ihr wollt, könnt ihr heute zwei Folgen von uns runterladen. Erst den Velo Race, Velo Snack und jetzt natürlich unsere fachkundige Sendung der Velo Race jetzt. Mein Gott, was erzähle ich mich. Guten Abend nach München. Hallo Thomas, wie geht es dir?
Guten Abend nach Köln. Ja, an diesem Abend tatsächlich etwas besorgt noch und ansonsten persönlich, aber ist es alles wie gehabt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber so, ja.
Eurobike wirft immer, ne, diese um diese Zeit des Jahres, also mittlerweile um diese Zeit des Jahres, wirft die Eurobike ihre Schatten voraus. Diesmal auch für dich, was auch mal aktiv sein da, wenn auch nicht anders aktiv als ich, der nur ganz, ganz kurz da ist, aber kannst du dir das Spiel auch mal anschauen? Der wilde Ritt dort.
Ja, es wird ein heißer Tanz.
Es wird ein so oder so, denn warm ist es ja dort wahrscheinlich auch. Ich habe gar nicht auf den Wetterbericht geguckt. Hast du schon auf den Wetterbericht geguckt?
Nein.
Packst du die langen Hosen ein? Ich meine, du bist ja businessmäßig da unterwegs. Du musst ja fast die langen Hosen einpacken, ne?
Klar.
Du repräsentierst ja, während ich nur rumlungere. Ich guck mir mal kurz, nächste Woche Wetter, du bist da von, oh, viele Gewitter hier in Köln, uiuiui, das, naja, es wird schon Köln. Gehen. Ja, in Köln, das ist ja, ich habe ja angeregt, dass alle die Eurobike-Besucher mit dem Fahrrad dahin fahren müssen, also sollten, weil so nachhaltig, Energiewende und so weiter. Also Mittwoch regnet es, Donnerstag regnet es und wenn ich komme, scheint natürlich die Sonne. So muss das sein.
Du bringst sie mit.
Ich bringe sie mit. So, aber was du mitgebracht hast, ist viele Informationen zu Sendungen, zu Sendungen und zu Geschehnissen. Ich werde am Ende noch zwei Sachen einfügen, sehe ich gerade. Und da legen wir los. Also, Todesbiss im Moment. Wie schon zuletzt erwähnt, gesagt, klassisches Vorbereitungsrennen für die Tour de France. Vielleicht dieses Jahr nicht ganz so gut besetzt, wie es in der Vergangenheit auch schon mal war, habe ich gehört, habe ich mitbekommen. Manche ja, fahren dann doch die slowenischen Meisterschaften, weil da der Sieg hundertprozentig sicher ist und man sich irgendwie da nicht so verausgaben muss. Was hältst du von dem Starterfeld? Vielleicht das mal ganz, 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 ganz kurz vorab.
Also ich finde das sehr gut durchgemischt, also homogen, das ist jetzt keiner, der ja, liegt vielleicht auch daran, dass Vingegaard und Pogacar nicht am Start sind. Keiner, der jetzt so oben raussticht, sondern ein sehr ausgeglichenes Feld auch an der Spitze und auch auf den anderen Etappen, die jetzt nichts für die Klassementfahrer sind, ist es doch sehr abwechslungsreich.
Okay, ja. Also du sagst, dieser schöne Spruch, da ist für jedem was dabei, ist nicht ganz falsch in diesem Falle. Ich auch. Ja, kann man sich auch drauf freuen. Es ging los, wir haben ja schon ein paar Etappen, über die wir sprechen müssen, obwohl die letzte Sendung gar nicht so lange her ist. Also für unsere Verhältnisse nehmen wir relativ schnell wieder auf. Die erste Etappe war am 11. Juni, Tag der Aufzeichnung, heute der 15. Juni, also vor 4 Tagen. Sprich, es muss letzten Samstag gewesen sein, täusche ich mich?
Sonntag.
Ich hatte immer in Erinnerung, also warum startet eine Rundfahrt an einem Sonntag, finde ich komisch. Weil eigentlich kann man den Samstag so als Zuschauermagnetstag ja irgendwie mit aufnehmen, oder? Oder meinst du logistisch schwierig?
Naja, also ich würde mal die Gegenfrage stellen, wie sollen sie es anders organisieren, wenn sie am Sonntag enden wollen und 8 Etappen haben?
Absolutes Totschlagargument, kann ich nichts mehr gegen sagen.
Weil die wollen ja das Finale möglichst dann auch auf einem, die beiden Finaletappen auf einem Wochenende haben und ansonsten haben sie halt 7. Etappe am Freitag dann und die letzte dann nur am Samstag.
Ja, absolutes Totschlagargument, ich Idiot, hätte ich auch selber drauf kommen können, wenn ich ein bisschen länger nachgedacht hätte, aber ja.
Ich glaube, früher war es mal, war die Tour de Suisse auch mal 9 Etappen lang. Also dann ging es wirklich auf einen Samstag los.
Ich habe das auch irgendwie so in Erinnerung, dass dass das irgendwann mal anders war. Aber naja, jetzt haben wir es, jetzt wissen wir es warum und alles ist gut, weil ich Idiot nicht nachgedacht habe. Ja klar, macht Sinn, wenn die an einem Sonntag aufhören wollen, dann müssen sie ja auch an einem Sonntag starten. Ausgeglichenes Feld hast du schon gesagt und sie haben gestartet mit einem Einzelzeitfahren. Und naja, also wenn in der Schweiz ein Schweizer als Favorit mit an den Start geht, da kann man dann sich schon ein bisschen freuen darüber, finde ich, wenn dieser Schweizer auch gewinnt. Vor allen Dingen, wenn er dann auch so einen Konkurrenten wie Evenepoel hat, der ja jetzt auch nicht der allerschlechteste Zeitfahrer ist.
Ja, Stefan Küng, der das Zeitfahren da rund um Einsiedeln gewonnen hat. Und wir erinnern uns alle an den Giro d'Italia, an die 9. Etappe, das Zeitfahren zwischen Savignano, Solo Rubicone und Cesena, als er wirklich lange Zeit, ja doch, wie fast schon wie der Sieger aussah. Und dann noch, ja, drei Fahrer kamen und ihn um 4 Sekunden schneller war, zumindest der schnellste der Remco Evenepoel. Also das war wirklich fast schon ein Wimpernschlag, den Etappensieg gekostet hat, sage ich mal, beim Giro. Und jetzt sozusagen das Happy End bei der Tour de Suisse für ihn, vielleicht auch ein bisschen schöner noch der Sieg als beim Giro, obschon das natürlich der gleich größere Sieg gewesen wäre beim Giro als bei der Tour de Suisse. Aber ich kann mir vorstellen, ihm hat das sehr gut getan. Und wie du schon sagst, Remco Evenepoel an dem Tag gibt sein Comeback nach dem Corona-bedingten Ausstieg beim Giro 6 Sekunden zurück und dann Wout van Aert 10 Sekunden als Dritter. Die Abstände generell natürlich für ein 12,7 Kilometer Zeitfahren nur die ersten 20 innerhalb von 40 Sekunden.
Ja, was ich immer noch fasziniert davon bin, oder ist, dieser Schnitt. Also ne, mit was für einem Schnitt am Ende des Tages ja dann doch fahren. Also ein 56er Schnitt. Jeder von uns, die hier mit ein bisschen auch mal unterwegs sind, mit ein bisschen Fahrradfahren unterwegs sind, wissen, wie unfassbar unglaublich das ist. Also was ist der schnellste Schnitt, den du mal gefahren bist im Rennen oder bei der Veranstaltung, weißt du das?
Boah, ich glaube 38 oder so.
Und das ist ja auch schon, also nicht von schlechten Eltern, wie man so schön sagt. Also ich glaube, das Schnellste, was ich bin mal bis kurz vor Ziel bei den Cycle Classics einen guten 36er gefahren, aber das war auch schon alles. Und dann, der ist einfach nochmal 20 Kilometer pro Stunde schneller. Also
ja, das schaffen wir mit dem Auto nicht, ja?
Ja, das dürften wir vor allen Dingen mit dem Auto teilweise nicht fahren. der wird halt konsequent, ja, also unfassbar. Hat damit dann an dem Tag natürlich, also brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, auch das Leader-Trikot übernommen. Und ja, ein Schweizer, der in der Schweiz eine Rundfahrt führt, kann man hier nur Gutes drüber sprechen. Also kann ja nur gut sein. Wie schätzt du die Leistung so der anderen so ein bisschen ein? Also gab es da für dich große Überraschungen oder große Enttäuschungen?
An diesem ersten Tag jetzt?
Ja.
Also.
Oder sagst du, ja, ist eigentlich wie erwartet?
Oh, richtige Enttäuschungen waren da jetzt nicht. Klar, also ein Romain Bardet verliert an dem Tag schon 35 Sekunden auf einen Remco Evenepoel beispielsweise. Und der Rest, ja, sage ich mal, alles so in Reichweite gewesen, sagen wir mal so. Also keiner, der jetzt richtig rausgefallen ist.
Okay. Ja, würde ich, unterschreibe ich dir so, das wäre ich auch, wenn ich dir widersprechen würde. Das war Etappe Nummer 1. Guter Einstieg, ich finde ja so ein kurzes Prolog ist es ja nicht, es ist ja schon Zeitfahren, aber ich finde sowas immer ganz gut zum Einstieg, ein bisschen auch warm werden mit der Gegend. Und es kam dann schon am zweiten Tag zu einer Etappe 173 Kilometer. Das Schöne ist bei der Tour de Schweiz, dass es Tour de Suisse, dass es Orte sind, die ich auch mal aussprechen kann. Deswegen lasse ich mir nicht nehmen, dass du alles übernehmen. Von Beromünster nach Nordwil, 173 Kilometer. Nicht zu schwer, aber nicht zu leicht. Also wenn ich nur das Profil vorher gesehen hätte, hätte ich gesagt, ja, Ausreißer wird wohl nicht das. Das waren so geschätzt vor dem Ziel etwa 20, 30 Kilometer. Meine Augen sind zu trüb, um das noch richtig lesen zu können. So ein bisschen hügelig, dritte Kategorie, dann Sprint zwischendurch. Aber das waren jetzt keine Schwierigkeiten für die Fahrer. Deswegen hätte ich auf einen Sprint gesetzt. Aber es war dann am Ende ja dann doch eher ein Sprint aus einer größeren Gruppe, wenn ich das richtig sehe, oder?
Nee, es war schon ein Massensprint. Also, okay. Wenn man sieht, in der ersten Gruppe 120 Fahrer.
Ja, ich hatte mich verlassen auf die Aussage von ProCyclingStats, ne, die gesagt haben, Sprint from a larger group. Da dachte ich, na okay, larger group, das wäre dann nicht das ganze Feld.
Ja gut, man muss dazu natürlich auch sagen, wenn man sich die ersten Plätze anguckt, also so die super, super Top-Sprinter sind jetzt nicht dabei. Und Binyam Gemay gewinnt am Ende diesen Sprint in Nordwil, vor Arno Demar und Wout van Aert. Klar, Wout van Aert, Gewinner des grünen Trikots. Aber ja, auf der Etappe, vielleicht noch nicht so in der Form, in der er auch sein möchte. Und für Gemay hat es mich sehr gefreut, der einen schweren Sturz bei der Flandern-Rundfahrt hatte. Und jetzt bei der Tour de Suisse dann auch endlich wieder einen Sieg gefeiert hat. Und für Arno Demar, ja, also der hängt jetzt so ein bisschen zwischen Hammer und Amboss den Rest des Jahres, weil er wird die Mannschaft verlassen. Groupama FDJ kommt da auch nicht mit zur Tour de France. Mhm. Ja, also.
Ja, jetzt mal, ich finde immer diese Situation blöd, ne? Weil es gibt ja genug Fahrer, die bewiesen haben auch, dass sie wirklich dann bis zum Ende einer Anstellung, nennen wir es mal ein bisschen geschäftlich, bis zum Ende einer Anstellung durchziehen können. Und dann gibt es halt, und auch von den Eignern oder von den Betreibern des Teams mitgenommen werden. Und es gibt halt solche Fälle, ne? Finde ich immer ein bisschen schade, weil ich habe es als Arbeitgeber immer vorgezogen, bis zum letzten Tag meinen normalen Job zu machen und durchzuziehen. Weil ich werde ja bezahlt bis zum letzten Tag, ne?
Ja, also er selbst liefert ja gute Leistung. Also zweiter Platz bei der Etappe ist jetzt nicht schlecht.
Ja, aber warum nimmt das Team ihn da nicht mit? Also weißt du, warum setzt das Team nicht mehr auf
die Ja, Tag? Die haben andere Ambitionen. Also die nehmen Godu mit, jemand, der aufs Podium fahren kann, und Thibaut Pinot kommt nochmal in seinem letzten Karrierejahr, wird dann nochmal bei der Tour de France starten, und dann, ja, klar, wenn du die Mannschaft aufs Klassement beziehungsweise Etappensiege in den Bergen ausrichtest, dann wird es schwierig, den Platz für Demar zu finden, zumal auch sein Verhältnis zu David Godu recht problematisch sein soll.
Okay. Nun ja, aber am Ende des Tages, warte mal, wo war ich? Ich bin jetzt komplett raus gerade.
Zweite Etappe, zweite Etappe, ja. Also ja. Die Etappe war an sich, ja, muss man schon sagen, recht ereignisarm. Da ist nicht viel passiert, außer diesem Massensprint zum Schluss. Also ich meine, zwischendrin gab es auch noch mal einen recht heftigen Sturz, aber ansonsten ist da nicht viel Erwähnenswertes.
Okay, ja, wenn da nicht viel Erwähnenswertes ist, dann lassen wir es auch. Ne? Also am Ende war es dann eine Massenankunft mit, wie spricht man den genauso aus?
Binyam Girmay. Der englische Kommentator sagte, Beanie being back.
wie ist es denn? Also wie hat er sich bei der Zeremonie verhalten?
Ja, ganz normal. Also er ist da nicht in Verdacht geraten, dass ihm mal wieder irgendwie ein Prosecco-Korken ins Auge fliegt.
Ja, was vielleicht haben sie ihm auch eine Schokolade gegeben oder einen Schweizer Käse, der nicht so gefährlich ist. Ja, aber man kann sich halt auf viele Arten und Weisen unsterblich machen, ne? Und er hat es auf diese Art und Weise gemacht. Also ist jetzt vielleicht auch nicht das Schlechteste. An ihn werden sich mehr Leute erinnern als an manch anderen.
Ja, zumal, also er ist ja in seinem Heimatland in Eritrea sowieso schon ein Volksheld, und das sieht man auch noch da wieder gesehen bei der Zielankunft, als er da, ja, also mit so einer ganzen Menschentraube von seinen Fans gefeiert hat.
Ja, ist ja schön. Also ne, so soll Radsport ja sein. Ich habe leider keine Bilder gesehen, aber ich kann es mir beim besten Willen gut vorstellen. Und ja, ich finde es schön, dass diese Geschichte, da sagen wir mal, damals nicht noch böse ausgegangen ist und er jetzt wieder da ist, wo er hingehört. Und ja, wie soll man sagen? Also er ist eine Bereicherung und schönes Ding, dass er da abgeschossen hat. Zweite Etappe war das von der Tour de Suisse. Es war dann so, habe ich mich hier wieder verklickt in meinem Klickwahn, dass Küng natürlich weiterhin mit 5 Sekunden auf Evenepoel und Van Aert die Führungsrolle einhatte. Wout van Aert hatte dann auch mittlerweile das grüne Trikot erobert, Bergtrikot, aber das sind ja alles noch zu dem Zeitpunkt relativ unwichtige Sachen. Dritte Etappe. Das ist die Etappe von, fuck, jetzt sind wir doch im französischen Teil der Schweiz, Taffaire nach Villars-sur-Ollon, würde ich denken, das heißt. Und das war dann schon eine Etappe, wo man sagen kann, dass da die Sprinter nicht mehr so sich drüber freuen. Erste Kategorie Berg, relativ nah am Ziel, lange Abfahrt und dann nochmal, wie viele Kilometer sind das, der letzte Anstieg nach Villars-sur-Ollon? Nochmal 10 Kilometer, 10,7 Kilometer mit, ich schätze mal im Schnitt so um die 6-7%.
Ja, also das kommt schon hin. Ja. Das war recht ordentlich zum Schluss schon. Also da war schon zu erwarten, dass es ja so den ersten Schlagabtausch der Favoriten bei dieser Tour des Swiss gibt. Und so kam es dann auch.
Und man hat festgestellt, dass sich nicht jeder clever verhält, wie du mir hinterher nochmal bestätigt hast.
Ja, genau, so war es dann auch. Also,
muss ja, man letztendlich, ich habe selten ein so von Herzen kommendes Ja.
so sagen, also ja, Remco Evenepoel, wenn, also er wusste ja vielleicht auch schon so ein bisschen von seinen Trainingswerten, also ich kann es mir nicht anders vorstellen, wo er ungefähr steht, und wenn ich halt weiß, dass ich ja vielleicht nicht in meiner allerbesten Verfassung bin, dann halte ich mich vielleicht ein bisschen mehr zurück in so ein, bei so einer Bergankunft. Und er hat aber genau das Gegenteil getan. Also seine Mannschaft hat da Tempo gefahren und er hat dann, lief alles nach Plan, er hat angegriffen, konnten manchmal auch nur zwei oder drei Fahrer mitfahren. Aber dann hat er halt den Fehler gemacht und ist, ja, also so, glaube mindestens 4-5 Kilometer hat er alles von vorne gezogen. Und das spielt ja schon, also Drafting, der Windschatten, eine gewisse Rolle, zumindest an so einem Anstieg. Und es kam
dann so. Ich finde es auch psychologisch immer einfacher, hinter jemandem direkt herzufahren. Ne? Also wenn man jetzt weiß, okay, ich bleibe jetzt an dem dran einfach. Ich mache nichts anderes, als mich da hinten dran zu hängen und das dann mitzuziehen. Finde ich persönlich immer einfacher, als so vorne wegzufahren und jemanden abzuhängen. Es sei denn, man ist natürlich so in unfassbarer guter Laune. Und ja. Also wenn du so viel, also keine Ahnung, wenn ich jetzt hier bei meiner Tochter im zweiten Schuljahr im Rennen mitfahren würde, dann könnte ich auch vorne wegfahren, ne? Das wäre kein Problem. Aber da muss schon, finde ich, immer der Qualitätsunterschied vorhanden sein, dass es sehr einfach ist, von vorne zu fahren.
Absolut, ja. Also du musst halt wirklich das Bein dafür haben und dir sicher sein, dass du die anderen auch nochmal abhängen kannst. Aber so war das wenig sinnvoll, was er da getan hat. Es kam dann so, dass ja die anderen von hinten wieder rankamen und es eine Konterattacke gab. Felix Gall ist dann mit Matthias Gjelmose weggefahren. Und letzterer konnte dann am Ende die Etappe gewinnen, knapp vor Felix Gall. Und Gjelmose hat dann auch das Führungstrikot übernommen. Und Evenepoel hatte zum Schluss da sogar noch einiges an Mühe, um diese größere Favoritengruppe, sag ich mal, wo doch ein paar Fahrer drin war, zu halten. Und im Finale dann immerhin noch Vierter geworden.
Es gibt aber ja auch so ein bisschen, da habe ich gerade nochmal drüber nachgedacht, während du das jetzt so beschrieben hast, es gibt natürlich aber auch manchmal die Methode, dass man sagt, okay, ich versuche die anderen so einzuschüchtern, dass sie gar nicht erst versuchen zu attackieren, um dann mit dem bisschen, was ich in den Beinen habe, irgendwie mich durchzumogeln. Ne? Aber das funktioniert halt nur, wenn du zumindest noch ein bisschen mithalten kannst mit den anderen. Ne? Ja, was halten wir davon? Was sagen wir dazu? Was bedeutet das jetzt für seine Form?
Also für ihn ist es ja so, diese Tour des Swiss ist ein Zubrot, soll ich so sagen. Also soll nicht despektierlich klingen oder so, aber ein
Zeitvertreib.
wenn du willst, auch so. Also er hat keine größere weitere Rundfahrt in diesem Jahr, nachdem er beim Giro ausgestiegen ist, in seinen Plan aufgenommen. Also er wird nicht bei der Tour de France fahren, zumindest ist so die offizielle Verlautbarung.
Das, hat er am Sonntag, ne? Bei der Pressekonferenz war das, oder? Mhm. Extra gesagt, ne?
Ja, und wird stand jetzt auch nicht die Vuelta fahren, was ich, also gut, ich kenne die persönlichen Absichten von Remco Evenepoel nicht, was ich aber für einen Fehler halte, also er sollte zumindest noch eine Grand Tour fahren, weil ich finde, ansonsten ist dieses Jahr so ein bisschen verschenkt. Klar, er fährt dann die Weltmeisterschaften, das wird nochmal ein großes Ziel für ihn sein in Glasgow, aber auch da, ja, würde ich mal wieder die Frage stellen, ist es nicht vielleicht sogar besser, sich über die Tour de France dafür vorzubereiten, weil die Weltmeisterschaft ja ziemlich unmittelbar in diesem Jahr durch dieses große Event im Anfang August schon sind?
Ja, ich bin völlig bei dir. Also ich war da auch ein bisschen erschüttert, würde ich nicht sagen, entsetzt auch nicht, aber irritiert ist, glaube ich, das richtige Wort, dass da wirklich gar nichts mehr kommt. Also der Junge ist 23 und ist dieses Jahr schon relativ viel gefahren, muss man auch sagen, ne, mit 36 Renntagen. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass er bis jetzt die Füße hochgelegt hat und da war auch einiges dabei, aber also wenn er jetzt nichts mehr fährt, dann geht er am Ende des Jahres vielleicht mit so 40, 50 Renntagen raus. Und das kann für so einen jungen Fahrer mit dem Potenzial ja auch irgendwie nicht so richtig, also der Anspruch sein. Wir sagen ja oft, verbrennt die, es würde mich sehr wundern, aber vielleicht wäre das mal der schöne Ansatz, dass man sagt, wir verbrennen diesen Fahrer nicht in seinen jungen Jahren, dass er mit 33, 34 A, keine Lust und B, auch keine Energie mehr hat, weiterzufahren. Ist das der Ansatz? Ich kann es mir nicht, ich kann es kaum glauben.
Kann ich mir auch nicht richtig vorstellen, zumal der ja nicht weiß, ob der in deinem Team bleibt. Also
ja,
klingt vielleicht ein bisschen ketzerisch, aber es kann ja dem Teamchef dann egal sein, wenn der Fahrer in 3 Jahren irgendwie oder so sagt, er geht dann zu einem anderen Team vielleicht nochmal und ist dann verbrannt. Also ja, daher glaube ich nicht, dass das da der Hintergedanke ist, ihn da Renntage aufsparen zu lassen.
Oder die denken, sagen halt, der wird seine Karriere bei uns beenden. Punkt. Wir haben den jetzt vor irgendwie 4 Jahren verpflichtet, mit 18, 19 Jahren, haben wir ihn aufgenommen, haben ihm die Chance gegeben und wir haben immer so viel in der Portokasse, dass wir ihn genug bezahlen können. Und belgisches Team, belgischer Fahrer, belgischer Superstar, also vielleicht ist das, kann es ein Gedanke sein? Ich glaube es auch nicht, ich kann es mir kaum vorstellen. Aber wenn ich mir jetzt hier angucke, was er nach der Schweiz-Rundfahrt noch fährt, hier die Donostica San Sebastian, also den Klassiker San Sebastian, naja, und dann fährt er im August die Weltmeisterschaft, dann noch im Oktober die Lombardei und dann war es das. Ich finde das sehr, auch sehr, sehr irritierend. Ja. Und was macht er dann vom 7.10. bis nächstes Jahr, also wenn er nächstes Jahr wieder in Argentinien startet, wie dieses Jahr in die Saison, okay, dann hat er aber erstmal 3 Monate, im Oktober, November, Dezember, 3 Monate Trainingslager in Gran Canaria wieder?
Im nächsten Jahr wird ja auch die Mannschaft ein bisschen anders aussehen, beziehungsweise die brauchen halt noch so ein Übergangsjahr, um im Prinzip dieses Team, Sudal Quickstep, von einem Klassiker-Team zu einem Team umzubauen, was ja wirklich auf dem Niveau von UAE und Jumbo-Visma in der Lage ist, Remco Evenepoel bei den großen Landesrundfahrten dementsprechend zu unterstützen und mit ihnen mit Helfern zu versorgen. Und im nächsten Jahr war ja ursprünglich der Plan, ihn bei der Tour de France an den Start zu schicken, nachdem er in diesem Jahr dann den Giro gewinnen sollte, woraus ja nichts geworden ist, bekanntlich. Und ich denke, an diesem Plan hält man fest.
Ja, alles. Ja, trotzdem, ich finde auch, also ich glaube, deinen Ansatz, soweit habe ich noch nicht gedacht, um ehrlich zu sein, aber deinen Ansatz, vielleicht hätte man besser er hat ja auch gesagt, die belgischen Medien würden mich zerreißen, wenn ich den Giro, wenn ich die Tour zur Vorbereitung fahren würde. Wenn ich da jeden Tag um Platz 10 bis 20 rumgucke, vielleicht mal hier eine Etappe gewinne, mal dort eine Etappe gewinne. Aber das ist, da werde ich zu Hause fertig gemacht. Und da mussten sich dann auch vielleicht mal die Medien so ein bisschen, ihr Journalisten, euch an die Nase fassen.
Ja, also ich glaube, der könnte auch die Tour de France fahren, wenn er sich 2, 3 Etappen rauspickt und das vorher auch so erklärt, dann sollte das prinzipiell kein Problem sein, das irgendwie zu verkaufen.
Ja, mir kriegst du das verkauft, ne? Also da, es sind ja auch genug andere Fahrer, sag ich mal in der Vergangenheit, die ersten 1,5 Wochen gefahren und sind danach vom Sprintzug direkt an den Strand gefahren. Ich gucke danach in Richtung Italien, ne? Also, und das war, ich behaupte jetzt mal, da gab es dann auch keinen großen Ärger von der italienischen Presse, als das passiert ist. Ja. Komisch. Also ich glaube, das verschenkte Jahr, das ist schon ein guter Gedanke oder eine gute Bezeichnung dafür. Ich hoffe, er wird es halt nicht irgendwann mal bereuen, das finde ich so schlimm. Also ne, wenn dann so Fahrer irgendwann sagen, ja okay, da habe ich halt einfach mal eine falsche Entscheidung getroffen. Aber vielleicht ist auch dieses Ausruhjahr für ihn ganz gut. Wir werden es wahrscheinlich nicht in Erfahrung bringen.
Aber um zurück auf die
Etappe, das wollte ich jetzt auch
kommen, der Etappensieger dann Matthias Gelmose, finde ich einen guten Fahrer oder beziehungsweise diesen Weg, den er geht, finde ich sehr gut nachvollziehbar. Also in den letzten Jahren ist 2020 als Stagiair, also so Probeprofi-Praktikant zu Trek gekommen aus dem Leopard Pro Cycling Team und hat sich dann wirklich kontinuierlich Jahr für Jahr immer weiterentwickelt, auch in dieser Corona-Zeit. Und jetzt in diesem Jahr, also man muss sich nur mal seine Platzierungen angucken, also war beim Étoile de Bessèges Zweiter in der Gesamtwertung, dann war er 5. in der Gesamtwertung Tour des Alpes Maritimes et du Var, dann war er bei Paris-Nizza, hat er die siebte Etappe zwar nicht beendet, aber auch da einige gute Etappenplatzierungen eingefahren. Baskenlandrundfahrt auch einige gute Etappenplatzierungen.
Und das ist ja auch nicht... Das sind ja auch nicht, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, das sind ja auch keine kleinen, wie hat damals Kev gesagt, little shitty races, sondern das sind halt gestandene Dinger.
Genau, und er war dann Zweiter sogar bei der Flash Ballon, was ein relativ großer Frühjahrsklassiker ist und ist auch erst 22 Jahre alt, von daher, ja, kontinuierliche Entwicklung und da hat, also wenn man es perspektivisch sieht, Lidl schon einen an der Angel oder einen im Team.
Jetzt wolltest du aber irgendwie einen Supermarkt-Vergleich noch reinholen, ne? Mir ist aber auch keiner eingefallen, oder? Er hatte einen, weiß nicht, auf einen auf der einen im Wareneingang oder so. Ne, keine Ahnung, alles blöd. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, also jemanden im Köcher, der in Zukunft Freude machen kann.
Ja, und der hat an dem Tag dann auch das gelbe Trikot übernommen und genau, so ging es dann auf die vierte Etappe. Das war dann am gestrigen Mittwoch von Monte nach Leukerbad, 152,5 Kilometer. Und ja, auch da der Etappensieger wieder, vielleicht für manche etwas überraschend, sehr mutige Aktion von Felix Gall, der am ja, also das Finale war ja so gestaffelt, wenn du dir das anguckst, mit so im Prinzip drei Anstiegen und da hat, meine ich, schon 18 Kilometer vor dem Ziel, hat er sich abgesetzt, hatte ein, zwei Fahrer noch vorne, die ein bisschen aus der Ausreißergruppe heraus geholfen haben und hinten sind die auch nicht langsam gefahren und der kommt dann mit ja, über einer Minute Vorsprung noch an, also zwischendurch hat er manch sogar über 1,20 Vorsprung gehabt, übernimmt dann auch das Führungstrikot von Skiermoser an dem Tag, der, finde ich, sehr hoch gepokert hat. Also der war, die waren recht früh alle isoliert in der Favoritengruppe und er saß dann da und hat erstmal geguckt, was machen dann die anderen, fahren die? Nee, fährt keiner, ich fahre auch nicht gut. Am Ende ist es dann nochmal durch Evenepoel schneller geworden, das Rennen. Und ja, die Rechnung von Skiermoser letzten Endes vielleicht dann doch aufgegangen, weil er auch perspektivisch auf das Zeitfahren blickt am letzten Tag, wo er der bessere Zeitfahrer ist als ein Felix Gall. 2 Sekunden Rückstand nach der Etappe sollte er im Zeitfahren locker wettmachen. Also von daher war die Taktik vielleicht doch clever.
Du meinst jetzt einfach zu sagen, lass den ruhig mal gewinnen, nicht alle Körner rausschießen, den hole ich mir eh. Also im Prinzip...
Solange der nicht auch irgendwie auf 3 Minuten wegfährt, ja. Ja, wenn die ihm gesagt haben, aus dem Auto raus, schon deine Kräfte, andere müssen eigentlich die Last des Rennens tragen.
Also im Prinzip das, was Roglic bei der Tour, beim Giro gemacht hat. Etwas zugespitzt gesagt.
Ja.
Also wenn man jedenfalls die Geschichte aus Roglics Perspektive sehr schön erzählen wollen würde. Also so könnte man an dieser Legende stricken, sozusagen. Ja, aber inhaltlich bin ich natürlich völlig bei dir. Also, dass Evenepoel die Zeit jetzt aufholen wird beim Zeitfahren, da würde ich sagen, besteht so gut wie kein Zweifel dran. Und nun ja, aber ich sag mal, diese 2 Etappensiege sind ja auch etwas, was für Felix Gall ein großes Ding ist. Und ja, 25 Jahre alter Fahrer.
War sein erster Profisieg. Hm?
Ja, das... ja, also eigentlich ein Tag, also gestern, also wenn man den Tag heute sieht und wenn man den Tag gestern sieht, war gestern so ein Tag, wo eigentlich fast alle in irgendeiner Form glücklich nach Hause gehen konnten, im Gegensatz dann zu der Etappe heute, muss man sagen.
Ja, heute war die Königsetappe, würde ich schon so sagen, 211 Kilometer mit 3 sehr schweren Bergen zwischen Fisch und La Punt. Zum Schluss der Albula-Pass noch, kennen wahrscheinlich viele, über 2000 Meter hoch am Ende.
Ich muss gestehen, ich nicht. Zu meiner Schande muss ich gestehen, ich nicht.
Ja.
Also aus eigener Erfahrung, aus eigener Erfahrung meine ich natürlich. Ne?
Ach so, okay, nee, aber ist ja oft Teil der Tour de Suisse, genauso wie der Furka-Pass, Oberalp-Pass, sind bekannte Namen. Albula-Pass zum Schluss, wie gesagt, nochmal 18 Kilometer mit rund 7% mittlerer Steigung und ja, also rein aus der sportlichen Perspektive muss man sagen, das war schon auch wieder ein Tag, wo das Rennen wieder eine ganz andere Wendung genommen hat. Also der Etappensieger Juan Ayuso, der hat sich ja in der letzten Steigung da abgesetzt. Also war so, Felix Gall hat versucht, noch so ein bisschen Zeit rauszufahren, weil er natürlich noch Zeitpolster fürs Zeitfahren dann perspektivisch braucht. Und da konnten dann noch, glaube ich, drei Fahrer bei ihm mitfahren. Einer davon war Ayuso, der dann einfach, ja, mit einer satten Attacke weggefahren ist, hat die restlichen Ausreißer aus der Spitzengruppe aufgefahren und dann ja seinen Vorsprung von gut einer Minute auf die Gruppe dahinter verteidigt. Mhm. Zwischenzeitlich waren dann Skelmose und Evenepoel von der Gruppe Felix Gall auch abgehängt. Zumindest Skelmose kam dann mit einigen Fahrern in der Abfahrt zurück zu Felix Gall. Und irgendwie gab es da, glaube ich, auf dem letzten Kilometer ein kleines Loch in dieser Gruppe. Und es waren ja, meine ich, nur 2 Sekunden Vorsprung, die Gall hatte. Zum einen hat sich dann Skelmose 6 Sekunden Bonus geholt. Dadurch war schon der Vorsprung von Felix Gall aufgebraucht. Und zum anderen gab es dann noch eine Lücke von 4 Sekunden in dieser Gruppe, wodurch dann sozusagen 2 Gewinner der Etappe, nämlich zum einen Juan Ayuso, der sich bravourös in die Gesamtwertung zurückgefahren hat, jetzt nur noch 18 Sekunden Rückstand, und Skelmose, der das gelbe Trikot wieder übernommen hat. Aber was man sagen muss, also wir wissen es jetzt noch nicht genau, wie das...
Vielleicht sollten wir das, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man jetzt mal sagt, wir sprechen jetzt gerade über diese Etappe, es ist der, was haben wir heute, es ist Donnerstagabend, vielleicht muss man da sogar so hart es klingt, die Uhrzeit sagen, irgendwie gegen 9:30, weil was dann passiert ist oder was währenddessen passiert ist, man weiß ja gar nicht, ob man sagen muss, was dann oder währenddessen oder wann auch immer passiert ist, das liegt, finde ich, jetzt zumindest nach allem, was ich gelesen oder was ich, als ich es gelesen habe, lag für mich ab dem Zeitpunkt schon irgendwie ein Schatten dann über der ganzen Geschichte.
Ja, also es gab in der Abfahrt vom Albula Pass wohl ein schweren Sturz, zumindest die Informationen, die man darüber hat, von 2 Fahrern. Der eine war, ich meine, Magnus Sheffield vom Team Ineos. Und der andere war Gino Meda, und Sheffield war recht schnell wieder ansprechbar, aber Gino Meda musste tatsächlich wiederbelebt werden und ja, wurde in ein Krankenhaus gebracht, und man weiß jetzt noch nicht, wie es ihm geht. Also das offizielle Kommuniqué der Tour de Suisse sagt, und das ist der letzte offizielle Stand, den wir haben, bei Rennkilometer 197 in der Abfahrt sind 2 Fahrer bei sehr hohem Tempo gestürzt. Der Rennarzt war innerhalb von 2 Minuten an der Unfallstelle. Sheffield war ansprechbar, wurde mit Prellung und einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht. Meda lag reglos im Wasser, wurde sofort reanimiert und anschließend mit einem Rettungshelikopter abtransportiert. Schwere seiner Verletzung ist noch nicht geklärt. Ein Update erfolgt, sobald weitere Informationen vorliegen.
Ja, ich muss jetzt nochmal schlucken, wo ich das alles so höre und lese. Ich tue mich dann immer schwer, jetzt darüber zu sprechen, ohne dass es in irgendeiner Form voyeuristisch oder so, voyeuristisch ist das richtige Wort, aber ich tue mich immer schwer, über sowas zu sprechen. Man hat jetzt auch, wenn ihr möchtet, könnt ihr das alles nachlesen, ne? Es gab mehrere Fahrer, die sich dann auch geäußert haben, ne? Von wegen Fahrräder, die rumlagen, eine Schlucht rein und so weiter und so fort. Wer sowas hören möchte, der kann das mit Sicherheit nachlesen. Ich finde das immer sehr schwierig, sowas auch nur zu lesen. Ich glaube, ich habe es schon mehrfach erzählt. Erinnerst du dich vielleicht an die Situation mit, wie hieß er, David Kopp bei Milan Sanremo? Wo der da auch ja um quasi gegen einen Stein gefahren ist und der sich da nicht mehr bewegte. Und ich kannte zum damaligen Zeitpunkt seine damalige Freundin und musste am nächsten Tag mit ihr zusammen arbeiten und dachte mir, oh Gott, die Arme, die dann zu Hause sitzt und so, denke ich mir das jetzt auch, ne? Irgendeinen Angehörigen von Maida sehen diese Bilder. Und ja, man kann wirklich nur das allerbeste wünschen, dass, viel Glück, dass das alles gut ausgeht, aber ob er nochmal Fahrrad fährt oder nicht, das ist ja alles völlig, tritt alles, finde ich, in den Hintergrund.
Ja, es ist schwierig zu sagen, weil in der Live-Übertragung selbst war davon nichts zu sehen, also es kam dann erst hinterher mit einer gewissen Zeitverzögerung nach der Etappe, tröpfelten die Meldungen herein, dass es dann einen Unfall gegeben hat und eben das, was wir gerade beschrieben haben, sich ereignet hat. Und wie du schon richtig sagst, also schwierig, dazu irgendwelche Aussagen zu treffen, weil man weiß einfach zu wenig darüber.
Ja, und ich ja, also ganz, ganz schlimme Nummer, also was heißt ganz schlimme Nummer? Rennunfälle passieren, aber es sollte kein Unfall so ausgehen. Und ja, ich muss dann immer wieder die Diskussion starten, ist es wirklich nötig, eine nach einer solchen Abfahrt, die ich nicht kenne, das sage ich auch direkt, aber eine nach einem hohen Berg, nach einem guten also nach so etwas nochmal in ein Tal reinzufahren, die Fahrer in die Situation zu bringen, vielleicht über die Kuppe oben nicht richtig drüber zu kommen, aber dementsprechend dann, man möchte wieder an die Gruppe ran und so weiter, mehr, vielleicht ein bisschen mehr Risiko geht, als es eigentlich klug ist. Und ja, ich glaube, die Frage werde ich nie aufhören zu stellen. Ist das nötig? Muss man das machen? Offensichtlich passiert es immer wieder. Das müssen wir zwar jetzt auch nicht darüber diskutieren, dass das immer wieder passiert, dass solche Strecken so kreiert werden. Du hast mich jetzt zumindest ein bisschen an der Stelle zurückgeholt, indem du gesagt hast, naja, also breite Straße, breite, gute Straße, wenn überhaupt. Also wenn, wo, dann, wenn, dann so wie da. Und
ja, also wir wissen ja nicht, wie sich genau jetzt dieser Sturz dann zugetragen hat, aber was man sehen konnte im Fernsehen war ja, dass das eine recht gut ausgebaute Straße war. Man konnte auch sehen, dass es eine Hochgeschwindigkeitsabfahrt natürlich ist, wo sehr hohe Tempi erreicht werden. Und klar kann es da schnell passieren, dass da zu einem Sturz kommt, was aber auch, ja, also für mich war da jetzt nichts irgendwie auf den ersten Blick ersichtlich, was da ein riesiges Sicherheitsrisiko darstellen sollen, hätte sollen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer sagen, da spielen auch bei sowas immer verschiedene Faktoren mit rein. Also klar ist die Risikobereitschaft der Fahrer ein großer Faktor, wie du schon richtig sagst. Mhm. Also dass jemand versucht, da in so einer Abfahrt zum Ziel runter nochmal besonders waghalsig sich reinzuwerfen und noch Zeit gut zu machen. Und zum anderen muss man vielleicht als Rennveranstalter auch in Betracht ziehen, dass das Material immer schneller wird, also dass somit auch die Geschwindigkeiten der Fahrer in so Abfahrten immer höher werden. Und ja, da muss man sich letztlich gemeinsam von den Veranstaltern, von den vom Radsport-Weltverband, also die auch für die Sicherheit letzten Endes verantwortlich sind, und vielleicht auch von den Teams und den Radherstellern überlegen, ob das nicht irgendwelcher Regulierungen bedarf, sei es an der Strecke oder am Material, um solche gravierenden Unfälle zumindest bei so hohen Geschwindigkeiten in Zukunft zu vermeiden.
Und es ist ja auch so, es ist jetzt nicht die Tour de France, aber es ist der fünfte Tag einer Tour de Suisse, wo auch alles sehr, sehr dicht ist und sehr, Tour de Suisse ist jetzt auch kein kleines Kirmesrennen, also es ist schon etwas mit Renommee. Die hatten an dem Tag über fast 5000 Höhenmeter in den Beinen, also dass da eine gewisse Erschöpfung und der fünfte Tag, Königsetappe, ne, dass die da auch alle am Anschlag sind, nachdem die da diesen Berg hochgefahren sind und dann auf der anderen Seite wieder runterfahren müssen, dann die Situation ist 10 Sekunden Rückstand vielleicht, dann hast vielleicht noch einen sportlichen Leiter, der dir hinten rein schreit, fahr ran, fahr ran, fahr ran, fahr ran. Ja.
Auch das ist ein Faktor, sicherlich, also gerade, also vielleicht nicht so auf den Bergetappen, aber auf den Flachetappen, gerade zum Anfang von der Grand Tour ist es so, dass natürlich meine ich oder ja, bin ich mir sehr sicher, dass da der Funk eine große Rolle spielt, was viele Stürze angeht, weil halt immer dir gesagt wird, 21, also 22 Teams, ihr müsst alle vorne fahren, unbedingt an der und der Stelle, und das ist logisch, die Straße ist nicht breit genug, dass da ja fast 180 Fahrer plötzlich alle vorne fahren können, und so kommt es dann halt zu solchen Stürzen.
Ja, also harte Nummer. Wir hoffen, drücken fest die Daumen, Ginomeda, dass das gut ausgeht, dass er da ja, dass er erstmal gut durch die Nacht kommt, dass am Ende des Tages er keine Folgeerscheinungen, Komplikationen, wie sagt man, ein Wort, was mir nicht einfällt, Folgeschäden hat. Ja, danke. Im selben Moment haben wir es also Folgenschäden bekommt und ja, dass die Nummer gut ausgeht. Ob dass er irgendwann mal wieder aufs Rad setzen kann, ist vielleicht sogar zum derzeitigen Zeitpunkt das kleinste aller Probleme. Aber andererseits, vielleicht malen wir auch vollkommen schwarz und also eine Reanimation ist mit Sicherheit nichts Schönes. Und es ist kein Zeichen dafür, dass das jetzt irgendwie gut ausgegangen ist. Sehe ich das eigentlich richtig? Ich habe mir jetzt gerade schon mal die Etappe von morgen angeguckt. Dass die morgen am Pass oben starten?
Ja, also beziehungsweise, es geht ja auch so ein bisschen.
Ja, dann, okay, es geht jetzt irgendwie so 6 Kilometer bergauf und dann fahren sie erstmal eine Abfahrt runter.
Genau. Also die fahren halt in La Punt wieder los.
Ja.
Und fahren sozusagen den Berg von heute von der anderen Seite dann, glaube ich, hoch, fahren dann runter und dann fahren sie so ein bisschen aus den Alpen raus.
Ja, auch schön. Dann direkt wieder, dann, okay, pff, naja. Möge der Veranstalter der ganzen Geschichte daraus lernen, sagen wir mal so. Also ich, ja, dann, du hast ja auch immer das gute Argument, ein Radrennen besteht aus Abfahrten, du musst den Berg rauf und du musst den Berg runterkommen, was ja auch völlig richtig ist. Nur ich bin da, ja, also dass sowas passieren muss, das finde ich immer sehr, sehr traurig, schrecklich, wie auch immer. Nun gut, haben wir den derzeitigen Stand, also Gesamtführer hatten wir, glaube ich, hattest du gesagt, brauchen wir den ständig wiederholen. Geht jetzt noch, ja, morgen die Etappe wird so eine, komische Etappe, wie gesagt, sie fangen mit einer Abfahrt an, wird wahrscheinlich, ich vermute, dass die nächsten 2 Tage entweder Ausreißer oder noch eher Sprintetappen sein werden und am Sonntag dann das Einzelzeitfahren, was dann, was Remke Evenepoel gewinnt und damit den Sieg bei der Tour de Suisse fertig macht, damit seinen letzten Sieg diese Saison holt und alles ist gut. Können wir jetzt so aufnehmen und dann machen wir dann perfekt drauf und dann wird das die nächste Sendung schon. Gut, seid ihr abgedatet? Haben wir noch was? Es steht nichts mehr im Ablaufplan, aber ich hätte noch 2, 3 Sachen, die ich gerne erwähnt
hätte. Nee, gibt schon noch.
Ah ja, gut, die Dauphiné, ja klar. Da haben wir beim letzten
Mal. Von der Dauphiné die letzten 3 Etappen, die man besprechen könnte. Also vor allem Etappe Nummer 6, die ich hier fälschlicherweise gerade schon aus dem Dokument gelöscht habe.
Was?
war ja sehr erfreulich, sage ich mal so, aus deutscher Sicht, weil nämlich Georg Zimmermann da gewonnen hat. Also das war ja eine super Leistung. Also sein größter Erfolg in seiner Karriere bislang, würde ich sagen, war in der Spitzengruppe. Und zum Schluss waren da noch 3 Fahrer, Castroviejo, Zimmermann und Bogodó. Zimmermann hat recht früh angegriffen, Bogodó kam wieder ran und trotzdem hat Zimmermann den Sprint noch gewonnen und ja, also für ihn perspektivisch mit Hinblick auch auf die Tour de France, wo er dann denke ich auch fahren wird, lässt es doch hoffen. Da vielleicht den einen oder anderen Tag, wo man dann auch mal Deutschen in einer Fluchtgruppe sieht.
Warte mal, ich habe jetzt mich hier verklickt. Ich war jetzt auch schon nach dem Dokument bei Etappe Nummer 7. Ich wieder aktualisiere hier nochmal. Alles durcheinander jetzt. Also Etappe 8, Etappe 7. Vielleicht nochmal zur Einordnung. Den absoluten Top-Cracks ist ein Zimmermann natürlich ein Begriff, aber ist ein junger Fahrer, deutscher Fahrer beim Team Intermarché, 25 Jahre alt. Wie du schon sagst, also mit Sicherheit ganz Wahrscheinlichkeit, ja, sein größter Sieg war mal 4. bei der Deutschlandtour im letzten Jahr, 5. im Jahr 21, aber sonst, naja, ein Fahrer, der guter Helfer, würde ich jetzt einfach mal sagen, ne, der seine Stärken da durchaus im Bergischen hat, wollte ich fast sagen. aber das ist ja hier in der Gegend anders behaftet. Folgt Etappe Nummer 7, die dann eine, ja, Bergetappe par excellence ist, behaupte ich einfach mal. Wäre auch bei der Tour de France durch eine Etappe, die man hier fahren könnte, mit dem Madeleine, mit dem, ich kann es nicht aussprechen, Col de la Canfranc.
Col de la Croix de Fer.
Ja. Nee, ich meinte den davor. Den
Croix
de Fer, den weiß ich noch.
Confrené.
Ja, ja. Confrené. Klingt wie ein Gebäck, ein sehr leckeres französisches Gebäck. Ja, also eine Tour-Etappe könnte nicht besser aussehen. Und wenn eine Etappe so gestaltet ist, dass man sie auch bei der Tour so fahren könnte, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn die Leute, die bei der Tour vorne fahren, bei dieser Etappe dann auch vorne fahren.
Ja, war sehr eindeutig, muss man schon sagen. Wobei man ja so einen Berg anguckt auf dem Col de la Croix, wenn ich mich jetzt nicht dran erinnere, dass die da wirklich mal oben ankommen. Gut, nee. Man bei einem kleinen Rennen wie der Dauphiné vielleicht dann doch eher machen als bei einer Tour de France, weil da vielleicht braucht man nicht so viel Platz. Und ja, aber ich fand das sehr eindeutig. Also wie gesagt, Jonas Vingegaard da auch wieder in einer eigenen Liga bei diesem Rennen. beziehungsweise auch bei der Etappe gewinnt mit 40 Sekunden vor Adam Yates, dann Jai Hindley, Ben O'Connor, Max Poole, Jack Hakey und Martin, Thorstein Train, Daniel Felipe Martinez und Luis Mainz. Das, ja, sind schon ziemlich krasse Abstände gewesen, vor allem wenn man dann auch zu dem Zeitpunkt mal die Gesamtwertung anguckt, dass da Vingegaard Verhältnisse einen riesigen Vorsprung schon hatte und es ging im Prinzip die ganze Zeit nur darum, wer wird da jetzt irgendwie Zweiter.
Ja, und man sieht auch daran, dass er jetzt diese Rundfahrt nicht nur gewinnen will, sondern auch wirklich als aktives, gutes Training benutzt. Ne? Weil sonst hätte er sich auch einfach hinter Adam Yates, O'Connor und sonst hinter denen, die jetzt im Nachhinein nur die Schergen waren oder der Staffage, hätte sich auch weit dranhangen können, um das Ding zu gewinnen. Aber er ist selber, ich meine im Interview auch hintergelesen zu haben, ist selber ein bisschen überrascht, wie klar das war, wusste um seine Form, aber dass diese Form jetzt dazu führt, dass er so viel mit so viel Vorsprung ankommt, war ihm vorher auch nicht so, war er sich seiner auch nicht so gewiss.
Nee, also ich glaube schon, dass die wussten bei Jumbo, dass er bei dem Rennen absoluter Top-Favorit ist und auch mit Hinblick auf die Tour de France, ja, meint ja gelesen zu haben, dass er leistungsmäßig ungefähr auf dem Niveau des letzten Jahres ist und es ist schwierig zu sagen jetzt hinsichtlich der Frankreich-Rundfahrt, ob jetzt der Pogacar oder Vingegaard der Top-Favorit ist, mag ich jetzt nicht zu sagen, weil Pogacar nach seinem Kahnbeinbruch ja kein Rennen mehr bestritten hat und nur noch eins bestreiten wird bis zur Tour de France, nämlich die slowenischen Meisterschaften, ist zwischen den so ein bisschen eine Blackbox.
Ist die Ausgangssituation für ihn schlechter als für Vingegaard, weil er einfach mehr Rennkilometer, mehr im Feld gefahren ist? Oder ist Pogacar so abgezockt, dass das für ihn keinen Unterschied macht, solange er einsam?
Ich glaube, der ist halt noch so ein junger Fahrer, also der ist ja auch erst 24, Pogacar, dass das für ihn keinen Unterschied macht, ob der jetzt da zwingend noch eine Rundfahrt fahren muss, vorher glaube ich nicht. Vielleicht hilft es ihm sogar, dass er jetzt weniger gefahren ist, dass er vielleicht noch ein bisschen spritziger ist als bei der letzten Tour de France, wo ihm das doch so ein bisschen abgegangen ist, wo man ein bisschen so die Müdigkeit auch angesehen hat. Aber auf der anderen Seite, rein, wenn ich es mir so überlege zwischen den beiden, wenn die gleich auf sind, ist Pogacar immer derjenige, der ein bisschen explosiver ist und der auch so auf den vielen Etappen Bonifikationen abgreifen kann. Von daher, ja, muss sich Vingegaard und Jumbo wieder irgendwie was einfallen lassen, um ihn abzuhängen.
Aber es wäre ja nicht das erste Mal, dass sie sich was einfallen lassen, um ihn abzuhängen. Das hat ja im vergangenen Jahr auch ganz gut geklappt. Ja, also wie du sagst, Vingegaard mit deutlichem Vorsprung auf die Mitfahrenden Adam Yates, Jay Hindley, Ben O'Connor und, die dann noch gekommen sind. Dementsprechend dann auch in der Gesamtwertung vor Adam Yates, O'Connor, Hindley, Jack Hake, Daniele Felipe Martinez, Alaphilippe und. Einen, den wir noch gar nicht erwähnt haben oder in der letzten Sendung erwähnt haben, Egan Bernal, der fährt so mit, habe ich den Eindruck.
Ja, fand ich doch sehr erfreulich. Also 14. Platz hört sich vielleicht erstmal nicht so toll an, aber ja, gut, eine Minute 27 Rückstand. Also wenn man jetzt aber mal Platz 2 und Platz 3 als Referenzpunkt nimmt, auf so einer Etappe dann nur 30 Sekunden. Mit Sicherheit noch Luft nach oben, aber es hieß zuletzt nach der Dauphiné, will Ineos entscheiden, ob er jetzt mit zur Tour de France fährt oder nicht. Also das kann in die eine als auch in die andere Richtung gehen, sollte er jetzt bei der Tour de France starten. Er kann plötzlich wieder zu seiner Topform zurückfinden und vielleicht sogar da ziemlich weit vorne angreifen, kann aber auch überhaupt gar keine Rolle spielen.
Ja, aber ich glaube, wir freuen uns einfach alle, dass er wieder Rennen fährt. Also ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, ey, toll, dass er wieder Rennen fährt. Also dass er da, dass er überhaupt aus diesem tiefen Loch, wo er steckt. Ich meine, das kommt jetzt nicht von heute auf morgen, dass er wieder da ist. Ne? Das ist auch allen klar. Aber nichtsdestotrotz.
Auf der anderen Seite ist natürlich, ja, ich weiß, schwierig zu vergleichen, aber Chris Froome, der einen ähnlichen schweren Unfall hatte wie Bernal.
Chris wer?
Ja, du sagst es. Also der kam gar nie wieder irgendwie zurück auf, auch nur annähernd auf dieses Niveau. Also es ist natürlich immer schwierig zu sagen. Bernal ist zum einen ein viel jüngerer Fahrer, wo sich der Körper vielleicht noch besser und schneller erholt und auch die Unfallverletzungen sind natürlich divers gewesen bei den beiden. Aber ich finde es irgendwie so ein bisschen bezeichnend, dass halt so ein Fahrer wie Bernal dann sich doch verhältnismäßig relativ schnell jetzt so wieder da einfindet, wo er eigentlich hingehört.
Hm. Ja, das, meine Freude ist groß. Ich bin gespannt. Ist schon klar, dass er die Tour fahren wird? Weißt du das?
Also ich habe da noch nichts Offizielles gehört. Wie gesagt, ich habe zuletzt, mein letzter Stand war, dass sie nach der Dauphiné entscheiden wollten. Und vielleicht ist es auch perspektivisch besser, ihn noch zu schonen. Also gerade wenn man bedenkt, dass die erste Woche bei der Tour de France sehr hektisch ist mit vielen Stürzen, ihn da rauszuhalten und lieber dann wirklich bei 100% zur Vuelta zu schicken.
Ja, kann mit beiden gut leben. Hauptsache, wir sehen dann, was heißt Hauptsache, wichtig nur, dass er irgendwann mal wieder dahin kommt, wo er hin möchte. Das ist mittlerweile so mein Gedanke immer bei sowas. Kam dann noch die 8. Etappe, ne? Das war dann, glaube ich, eher so, wie soll man sagen, das Zubrot, außer für, wie spricht man seinen Vornamen aus? Ciccone? Würde ich seinen Nachnamen aussprechen? Giulio. Ciccone. Bei Ciccone muss man natürlich immer an einen anderen Ciccone denken. Ich zumindest. Der aber diese letzte Etappe gewonnen hat und da hat sich Jonas Vingegaard auch nicht nehmen lassen, den zweiten Platz rauszuholen. Also gehe ich mal davon aus, dass es einfach, ohne es gesehen zu haben. Sie sind wahrscheinlich den letzten Berg hochgefahren. Ciccone hat dann in der Abfahrt angegriffen, ist weggefahren und der Rest ist einfach hinterhergestiefelt und hat zum Glück auf Nummer sicher gemacht, damit nicht der sich ein ähnlicher Vorfall ereignet wie bei der Tour de Suisse, auch wenn es vorher war.
Naja, ich muss gestehen, also ich habe von der Etappe auch keine Live-Bilder gesehen, aber ich meine, es war so, dass Ciccone Teil einer Ausreißergruppe war und sich da noch an der Spitze behauptet hat und man muss sagen, dieser letzte Berg, der hatte zwar nur 2 Kilometer Steigung, aber war halt ein 1er-Berg, also Kategorie 1, weil der super, super steil war.
Ja, so ist es dann ausgegangen, ne? Jonas Vingegaard an der 1 hat die Rundfahrt gewonnen und ist jetzt, naja, also wer vorher gesagt hat, mal gucken, ob der Favorit ist, der hat es nicht richtig gesehen. Selbst meine 7-jährige Tochter hat sich ein Poster von Jonas Vingegaard mit in ihr Zimmer aufgehangen. Insofern, die ist immer ein guter Gradmesser dafür. Von ihm und, wie sie sagt, Tante Pogacar. Deswegen, ja, bis dato habe ich es noch vermieden. Deswegen, wenn ich in Zukunft von Tante Pogacar spreche, dann liegt es nicht an mir. Das wurde mir ins Ohr gepflanzt. Ja, Gratulation. Was erhalten wir von Adam Yates als Zweiten? Ist mit ihm zu rechnen bei der Tour? Ach nee, Quatsch. Fehler. Sorry, ich hatte ihn immer noch beim anderen Team. Mit ihm ist zu rechnen und zwar als guter Helfer. Oder? Vielleicht ist er der Gerard Thomas. Kudos. Also, ne? Pogacar fällt aus und das ist seine Chance. Könnte er?
Ja, über 3 Wochen halte ich ihn nicht für den Fahrer, der jetzt. Klar, ich meine, er war sogar mal. Kann es sein, auf dem Podium bei der Tour de France, ja. Der da die Fähigkeit hat, die Tour zu gewinnen? Glaube ich nicht. Gut, wenn das Szenario von dir beschriebene eintreten sollte, klar, kann da immer für eine Überraschung sorgen und zumindest so einige fahren in der Gesamtwertung. Was ich mich eher frage, wo du es gerade nochmal aufgeworfen hast, für wen wird Ineos bei der Tour fahren? Mhm. Also klar, Bernal haben wir jetzt drüber spekuliert. Dass der, ob der an den Start geht, geht er nicht an den Start, wie gut ist er da oder nicht. Aber ansonsten haben die ja im Prinzip nur noch einen Daniel Felipe Martinez für die Gesamtwertung, vielleicht einen Pidcock, der jetzt aber auch bei der Tour de Suisse nicht den Eindruck macht, als dass er sich in diesem Jahr schon zum Grand Tour-Fahrer entwickeln würde.
Und bei dem ja auch Gerüchte im Raum stehen, wie lange er noch bei Ineos bleibt.
Genau. Und dann hätten die ja noch, also Geraint Thomas hat ja schon gesagt, also er plant nicht mit der Tour de France. Von daher, für die Ansprüche, sage ich mal, die dieses Team hat, ist es doch irgendwie so ein bisschen eine blöde Situation, weil du hast im Prinzip niemanden, der um den Toursieg mitfahren kann und
eigentlich komisch, ne, bei der Menge an Qualität, die sie haben.
Genau, sie haben halt viele Fahrer, die prinzipiell so in den vorderen mittleren Top 10 mitfahren können, aber keiner, der jetzt da an der Spitze irgendwie rausragt, außer vielleicht, ja, wie gesagt, den Geraint Thomas, der aber mittlerweile, glaube ich, auch schon 37 ist, also das ist...
Nichts gegen uns alte Männer, ja.
Ist so ein bisschen bezeichnend für die Situation bei denen, dass sie es einfach verpasst haben, da perspektivisch einen neuen Star zu verpflichten, beziehungsweise sie hatten ihn ja in diesem Unfall von Egan Bernal, den konnte ja keiner hervorsehen. Aber dadurch wurden sie halt in eine ziemlich blöde Situation gebracht.
Ja, und da sind halt auch noch ein paar junge Fahrer, die noch nicht so weit sind, ne? Ja. Ich bin auch gespannt. Also wenn Gerard Thomas nochmal zurückkommt und doch noch die Tour fährt und in Paris auf dem Podium steht, dann weiß ich nicht, ob ich mich zurückhalten kann, da hinzufahren. Das und mir dann nochmal die Sunguard-Brille von Gerard Thomas, die glaube ich ausverkauft ist, irgendwo jemandem anderen zu klauen. Dann brechen bei mir alle Dämme. Es wird interessant. Also, und wie du es gerade beschrieben hast, ne, vielleicht sind sie auch fast schon unter Zugzwang, Egan Bernal dort starten zu lassen. Vielleicht sagen sie ihm auch, ey, pass auf, eigentlich haben wir nicht mit dir geplant. Eigentlich dachten wir geben dir noch ein bisschen Ruhe zur Welt, ja, aber es kann sonst keiner, du musst. Oder sie machen ganz was anderes und sagen, ey, wir verschenken die Tour, auch wenn es eigentlich das Größte für uns ist, und wir gehen einfach auf Etappensiege. Ne? Die haben ja ein paar Fahrer dabei, die durchaus mal auch an einem Tag, einen guten Tag eine Etappe gewinnen können, ohne Probleme. Sei es ein Pitcock, sei es ein Martinez, sei es vielleicht auch noch so jemand wie Kwiatkowski oder viele. Auch eine Methode. Wird auf jeden Fall spannend. In zwei Wochen wissen wir es, oder? Ja, zwei Wochen wissen wir es.
Ja.
Gut, dann war das jetzt aber sozusagen der Abgesang auf die Tour de Suisse. Ich habe gerade noch eine brandneue Meldung reingekriegt hier, quasi live in die Sendung, zu einem Punkt, den ich gerade ansprechen wollte. Und zwar Punkt 1, die Netflix-Doku, wollte ich nochmal kurz erwähnen. Hast du mittlerweile Zeit gehabt, reinzugucken? Gab da ja auch so, ich sag mal, Van Aert ist nicht ganz glücklich, um es vorsichtig auszudrücken.
Ja, das habe ich auch schon tatsächlich gelesen, weil ich sozusagen da schon mit befasst war, was dazu lesen zu müssen im Prinzip. Und er hat sich da nicht, also hat da erzählt oder gesagt, sich missfällig darüber geäußert, dass dort Sachen gestrickt wurden, die seines Erachtens nicht so gewesen sind.
Was sagst du dazu? Was hältst du? Also ich finde, ich kann mich ehrlich gesagt, ich fand es während der während des Sehens, sagt man das so, als ich es sah, fand ich es gar nicht so extrem. Also dass er jetzt so als der Schlechte da dargestellt wird oder wie man das auch immer sehen mag, fand es ja, also das ist ja immer eine Verdichtung von vielem. So ein Ding. Und natürlich ist das auch immer etwas, was, naja, also ich habe schon von jemandem gehört, dessen Verwandtschaft sich das angeguckt hat und das super fand alles. Und vor allen Dingen danach gesagt hat, naja, also in vielen Situationen, die wussten nicht, dass die Jungs so hart sind. Die wussten nicht, dass die wie oft die auf der Straße liegen, ne? Die wussten, also die waren danach echt überrascht davon, weil sie sonst, naja, einfach nicht so viel vom Radsport mitkriegen, was ja auch völlig okay ist, ne? Nicht jeder verfolgt es wie wir zwei. Aber es war schon, dass auch Fachfremde, sag ich mal, abgeholt wurden. Und klar muss man dann vielleicht auch Geschichten verkürzen, dramatisieren und so weiter. Solange es nicht komplett falsch dargestellt ist, finde ich das auch völlig im Rahmen so einer.
Naja, also diese...
Vielleicht kannst du die Szene nochmal genauer aufgreifen.
Nee, die Filmcrew musste ja den Spagat schaffen, zum einen ein Fachpublikum zu bedienen, aber auf der anderen Seite die Geschichte auch so darzustellen oder zu erklären, um halt auch, sag ich mal, Laien dem Radsport nahe zu bringen. Also das war immer so, ja, die Schere, in der sie drin steckten. Und ich meine, es gab, war die vierte Etappe, oder? Die Van Aert damals...
Ja.
Gewonnen hat, wo er dann alleine weggefahren ist und er sich wohl hätte um Vingegaard da kümmern sollen, ist dann aber im gelben Trikot weggefahren, hat die Etappe gewonnen und ich glaube, das war der Aufhänger dafür, worüber er sich dann auch jetzt über diese Serie echauffiert hat.
Ich meine, mich aber erinnern zu können, ne, also vorher im Teambus wurde gesagt, ey, wir müssen heute alles tun und so für Jonas und bla bla bla. Naja, und dann holt er sich den Tagessieg, ne? Also so richtig sauber ist das halt auch nicht, ne? ich finde, dass man jetzt, wenn ihm daraus ein Vorwurf sozusagen gemacht wird, so richtig falsch ist der ja auch nicht, wenn man es mal
Nö, kann man in dem Sinne den Filmern da keinen Strick draus drehen.
Ich anders gesagt, wenn man jetzt Mäuschen im Schnittraum gewesen wäre, ja, oder bei der Produktion oder sonst was, kann ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen, dass es andere Szenen gab, wo man, wo es eher sagt, ah, okay, können wir das so machen? Können wir das? Ach komm, mach wurscht. Ja, also mir wäre jetzt keine bewusst im Moment so vor Augen, aber ja. Also es gab wohl auch, hatte mir jemand berichtet, bei der, es gibt die ja, das ist ja das gleiche Team wie die Formel-1-Serie, die ja gemacht wurde. Mhm. Da gab es ja auch so Fälle, wo dann man hinterher gesagt hat, naja, so ganz sauber dargestellt ist das nicht und so weiter und so fort. Aber ey, das ist Entertainment. Also
ja, sicher.
Ne, also ich weiß nicht, ob sich Erik Zabel und sag mal schnell, Rolf Aldag in ihrem Hotelzimmer genauso gegeben haben wie sonst auch, als dann Pepe Dankwart reinmarschiert ist mit der Kamera. Und das ist jetzt, wie lange ist das her? 30 Jahre schon? Oh Gott, nee, 2020.
Nein,
20. Genau
20 Jahre.
20 Jahre dieses Jahr, genau, ne? Ja, ne, also, ja, und wie ist denn jetzt so ganz unbedarft, mal abgesehen von dieser Diskussion, dein Eindruck? Schaffen Sie diesen Spagat zwischen dem Bekloppten wie uns und dem Lieschen Müller von der Straße?
Ja, wie gesagt, ich habe es ja selbst noch gar nicht gesehen.
Ach, du hast noch gar nichts gesehen von der Serie?
Nein.
Ach so.
Also ich habe es ja nur gelesen bislang.
Ach, Entschuldigung, ich hatte völlig, dann habe ich dich völlig verstanden. Ich hatte gedacht, du hättest auch schon was gesehen. Ja, und warum redest du denn?
Gelesen habe ich dazu schon viel. Also ich bin noch nicht zeitlich dazu gekommen, mir das jetzt anzuschauen.
Ah, okay. Soll ich jetzt meine Meinung dazu sagen oder sagst du, ich möchte lieber mir meine Meinung bilden, dann, bevor ich was höre? Oder hast du so viel gelesen, dass du sagst, es ist auch schon egal?
Kannst du sagen, was du davon hältst?
Ich finde, sie haben den Spagat einigermaßen gut geschafft. Ich habe schon bessere Radsport-Dokus gesehen, aber was ich gerne gehabt hätte, es wird sehr oft Sachen erklärt und gezeigt und so weiter und so fort, dass man vielleicht so eine Folge 0 gemacht hätte oder so. Weißt du, ich kann mir vorstellen, dass das schwierig ist, sowas, und aus Produktionssicht und so weiter, ne, dass man vielleicht einmal vorher auch so, ey, das ist die Tour de France, die läuft so ab und so weiter, ne, so wie so ein Erklärvideo vorher. Das hätte vielleicht manches uns, die sich so oft damit beschäftigen, erleichtert. Man hätte manche Sachen einfach nicht nochmal hören müssen. Natürlich sind da manche Sachen, ich finde auch, dass die erzählerisch manchmal hin und her springen. Da frage ich mich, macht es das nicht noch komplizierter für jemanden, der sich weniger damit beschäftigt? Also für unser eins hinterher zu springen zwischen Thema A, Thema B, Thema C und dann wieder zurück und so weiter, das macht uns keine Probleme. Ob jemand, der sich mit dem Radsport weniger beschäftigt, da mehr Probleme hat, weiß ich nicht. Die Bilder sind natürlich fantastisch. Ne? Also das muss man sagen, da sind schon manche Sachen bei, die man vorher so nicht gesehen hat. Manche Bilder werden natürlich auch viele sagen, boah krass, ne, das und das, wo wir sagen, ja, das ist in der Übertragung ganz normal drin, ne? Du sitzt halt nur nicht 5 Stunden vorm Fernseher wie Idioten. Aber ich würde mir schon, also ich bin gespannt, wie die Teams darauf reagieren, ne? Weißt du, ob das dieses Jahr weitergemacht wird?
Kann ich dir nicht sagen.
Kannst du mir nicht sagen oder darfst du mir nicht sagen?
Ich weiß es nicht.
Nee, das klang so. Es gibt ja manchmal Sachen, die da weiß man und darf man nicht sagen. Also ich habe ja jetzt heute eine Pressemeldung. Aha. Naja, ich habe ja heute eine Pressemeldung gekriegt, zum Beispiel von der Firma. Da steht dann drauf hier Embargo bis dann und dann. Das darf ich dir natürlich nicht sagen. Also ich habe mein Leben nie machen. Hätte ja sein können, dass das so eine Sache ist, ne? Dass du sagst, das kann ich dir nicht sagen, es ist ja Raum, bietet ja Raum für Spekulation.
Nee, so wichtig bin ich nicht.
Ah, ja, okay, doch, für mich schon. Aber davon mal abgesehen, es würde mich freuen, wenn das, also ich sehe das Ganze als PR-Nummer für die Tour. Ne? Und
da ja, für den Radsport im Allgemeinen.
Ja, okay, für den Radsport im Allgemeinen. Machen wir es ein bisschen größer. Ja, stimmt. Und da würde mich natürlich freuen, wenn die erfolgreich damit sind. Ne? Und wenn Leute sich mehr dafür begeistern. Ja,
ich meine, gelesen zu haben, ist es schon unter den Top 10 Serien irgendwie.
Echt?
Von Netflix jetzt. Also von daher ist es schon sehr gut angenommen.
Ah, cool. Ja, und es ist natürlich auch clever jetzt, ne, mit der zeitlichen Nähe zur Tour. Also ich finde es fast sogar schon ein bisschen zu früh oder ja doch, ja, aber.
Und ich habe heute auch noch gehört in einem Podcast, dass kurz vor der Tour de France, also so bei der ARD auch nochmal eine neue Doku kommt über die Tour de France oder die Faszination der Tour de France, die klar natürlich nicht jetzt so mega aufwendig gemacht ist wie diese Netflix-Doku irgendwo, aber die auch nochmal die Faszination Radsport nachbringen wollen. Und das kommt, meine ich, am Ende Juni irgendwann in die Mediathek.
Ah, okay. Ja, ich finde das immer ein bisschen schwierig, so Sachen, die dann in ja, aber da müsste man ein ganz großes Fass aufmachen, wie ist die Mediennutzung heutzutage oder so. Ich befürchte ja, ARD-Mediathek, ich gebe es mal kurz ein, Tour de France-Doku, dass sowas, früher hat man gesagt, das versendet sich, ne? Aber das versendet sich ja, also wie viel, was kriegen die Leute mit, ne? Also wie viel, wenn das dann irgendwann, also wie viel Werbung wird dann gemacht? Meinst du hier Tretmühle Radsport? Ach nee, das wurde mir heute noch gesagt, ne? Eine gute Doku über Lennart Kemner. Tretmühle Radsport. Weiß ich, ob du davon schon gehört hast.
Habe ich schon gesehen, ja. Also die kamen vor dem Giro raus.
Und?
Ja, also es ist mehr für, also es geht mehr um die Menschen, Lennart Kemner, also als dass das irgendwie für, sag ich jetzt mal, Radsport-Nerds super interessant ist. Also wer sich dann ein Bild von den Menschen machen will oder so von mentalen Belastungen auch im Radsport oder wie halt so Radsportler ticken, ist das sehr gut.
Mhm. Ja, genau. Also das hätte ich jetzt vielleicht weiter ausführen müssen. In der Tat ist das so. Meinst du 30 Jahre Rad, 60, 80 Jahre? Nee, wenn das erst rauskommt. Naja, wurscht, irgendwo werden wir es schon mitkriegen. Und vielleicht hat ein Hörer oder eine Hörerin auch den Link dazu oder einen Artikel zu dieser ARD-Geschichte. Ich finde immer, es ist sehr schade, weil man kriegt es halt so wenig, also ich zumindest kriege es so wenig mit. Ich habe jetzt einfach mal Radsport ARD Mediathek mitgegeben. 60 Jahre Radrennen. Ne? Florian Lassbeck zurück auf die Anfänge des. Also es gibt ja so viel, was man nicht mitkriegt. Ne? Bayerische Straßenmeisterschaft, Radsportmeister, BR, Bayerischer Rundfunk, Retro. Die Bayerischen Straßenradmeisterschaften der Amateure von 1962. Okay, ist 5 Minuten, ist jetzt vielleicht nicht die absolute Länge und allein die Technik sich anzugucken, ne? Das sind Reifen, die sind keine 18 mm breit, behaupte ich einfach mal. Da Rabbit Hole, da würde ich dran versinken, machen wir jetzt ganz schnell alles weg. Ja, aber ich finde, man kann sich das auf jeden Fall anschauen, ne? Und so Leute, die ich jetzt auch, wenn man mal die Biografie von Charles Vigilius gelesen hat oder von Jonathan Wouters und dann die da auch sprechen, irgendwie, dann denkt man so, ja, okay, man hat ja schon ein bisschen Wissen und ich werde es gerne zu Ende gucken. Ich glaube, ich habe jetzt Folge 4 gesehen, wenn ich mich recht entsinne. Zum Glück merke ich Netflix das, da muss ich mir das nicht merken. Ich werde es definitiv zu Ende schauen. Und bin ein bisschen neidisch, dass man
neu tatsächlich, kann. Ich habe es tatsächlich gefunden. Das heißt, dreiteilige Dokumentation Mythos Tour.
Mythos Tour ARD.
Genau.
Ja. Erste Meldung bei fernsehserien.de.
Ab 1. Juni, Juni 2013, also das heißt, es müsste es schon geben.
1.7. steht bei mir. Ach, TV-Premiere. Okay. Nee, TV-Premiere ist der 1.7. Kann natürlich dann vorher schon in der.
Also ich habe hier tatsächlich einen Artikel bei volksfreund.de gefunden.
Volksfreund?
Über die Highlights in der ARD-Mediathek im Juni.
Wer ist denn der Volksfreund? Was ist das denn? Klingt ein bisschen. Ab 29. Juni in der ARD-Mediathek. So, ich habe es vor der Sportschau. Also programm.ard.de. Das ist hoffentlich. Der Medien kann man auch nicht mehr glauben.
Im Zweifel findet man auch noch im Teletext.
Im Teletext, ja. Aber dann immer durchsichtig machen, dass man dann hinter dem Fernsehbild noch sieht. Oder so geteilt, mit gestaucht. Auch sehr schön. Da fällt mir ein, ich wollte noch eine ganz andere Doku gucken. Naja, egal. Ja, und dann habe ich noch, gerade eben habe ich gesagt, ich hatte jemanden genau wie dir den Link geschickt. Weil ich es eigentlich lustig fand fast, aber ohne die Hintergrundgeschichte zu kennen, ist es vielleicht gar nicht so lustig. Und zwar ging es um diese Etappe beim Stelvio, beim Baby-Giro, also dem Junioren-Giro, der gerade stattfindet oder stattgefunden hat. Mhm. Wo so relativ viele Fahrer sich im Pulk hinten an Autos dran gehangen haben und vier, ich glaube 24 Fahrer disqualifiziert wurden, weil sie sich haben halt hochziehen lassen in Stelvio.
Ja, also man kann es positiv sehen, die Solidarität unter den jungen Fahrern ist da groß.
Ja, aber ich habe dann halt auch, ne, also das Problem ist doch eigentlich die abnormale Schwere in der Etappe, dass gut trainierte junge Leute sich gar nicht bewältigen kommen, ohne zu schummeln. Das sollte eigentlich das Problem sein. Ich hoffe, ich durfte zitieren an dieser Stelle von dem Menschen. Ich nenne ihn jetzt nicht, weil vielleicht wollte er das nicht und dann kann er sich nicht zurückverfolgen. Aber stimmt schon, ne? Also wenn das schon nötig ist. Ich weiß jetzt nicht, wenn 24 geschummelt haben, wie viele eigentlich am Start waren, wie viele ohne Schummeln ins Ziel gekommen sind und so weiter und so fort. Aber eigentlich stimmt es ja auch ein bisschen, ne? Also ich fand es im ersten Moment lustig, aber jetzt, je länger ich drüber nachdenke, ich meine, denen muss ja fast allen klar gewesen sein, dass da, also dass die damit nicht durchkommen. Ne? Auch wenn es da nicht die Fernsehberichterstattung gibt, wie sonst was, aber in der heutigen Zeit, dass da Bilder von zu sehen sind irgendwo im Internet, das ist ja nahezu selbstverständlich. Insofern stimmt diese Argumentation oder dieser Gedanke auch, muss man vielleicht auch mal im Hinterkopf behalten bei sowas. Es ist nicht so wie ein, ich sag jetzt mal, über ihn kann man mittlerweile so sprechen, weil er fährt nicht mehr wie Nibali, der sich bei einer großen Rundfahrt hinten ans Auto hängt, um sich wieder nach vorne ziehen zu lassen, sondern junge Sportler, die vielleicht auch von diesen schweren Etappen überfordert sind.
Mag sein, also ich habe zu wenig von dem Rennen mitbekommen, um mir da ein Urteil drüber bilden zu können.
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Antwort. Und mein erstes Lächeln darüber ziehe ich auch damit zurück und sage, naja, vielleicht war das auch einfach nur das Produkt einer Überforderung und das sollte man dann wirklich in der Tat an der Stelle mal diskutieren. Gut, wir machen den Deckel drauf. Möchte mich bedanken bei allen, die uns unterstützen, in welcher Form auch immer, sei es Kommentare, wenn ihr über den Amazon-Link bestellt, uns etwas Gutes tun wollt oder Gutes tut oder einfach nur, wenn ihr zuhört und euch freut, dass wir was hier für euch gemacht haben. Wir gucken, ob wir uns nächste Woche sehen, ob wir nächste Woche aufnehmen oder die Woche danach. Das wird jetzt alles hier ein bisschen durch die Eurobike auch durcheinander geraten, aber ja, das ist halt so.
Im Zweifel vor der Tour nochmal in der übernächsten Woche.
Das denke ich auch. Also das da muss man von ausgehen, dass das passieren wird. Thomas, ich danke dir. Habt einen schönen Abend. Bleibt alle gesund. Passt auf euch auf. Ich gucke, dass ich das heute noch rauskriege. Dann habt ihr noch vor dem Wochenende noch eine Stunde mehr. Dann habt ihr, ich glaube, wenn ich richtig entsinne, war die Folge eben 2:10. Habt ihr 3:20, fast 3,5 Stunden unser Geblabber auf den Ohren. Und wenn ihr dann noch Lust habt, dann geht noch ein bisschen Fahrrad fahren. Tschüss.
Tschüss.